Moin Moin.
Und Servus.
Willkommen zu unserem neuen Podcast.
Die Oberärzte.
Hörsturz mit euren Hausärzten.
Und zwar mit Jona.
Und Markus.
Genau. Wir zwei haben uns überlegt, dass wir so viel erleben in unserem Alltag, dass das vielleicht interessant für den Rest sein könnte.
Ja, wir wollen euch quasi teilhaben lassen an unserem täglichen Leben als Hausärzte mit allen großen und kleinen Hürden, die man so zu meistern hat. Und das werden auch die Inhalte der folgenden Podcast-Folgen werden.
Genau, wir wollen euch auf jeden Fall immer mitnehmen und euch auch gerne mit einbeziehen. Also wenn euch Themen interessieren, die vielleicht sonst nicht so zur Sprache kommen, dann immer gerne melden und uns anschreiben.
Ansonsten werden wir auch in Zukunft über Instagram einfach im Vorhinein kleine Umfragen starten. Und da könnt ihr dann natürlich mit abstimmen, was euch so interessiert und euch bewegt.
Genau, und da wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich jetzt vielleicht Leute vor den Hörern sitzen, die uns nicht kennen, wollten wir kurz erklären, wer wir sind, einen kurzen Überblick geben. Wir sind beide Fachärzte für Allgemeinmedizin und haben als Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin, Sportmedizin, Ernährungsmedizin. Es gibt ja so einige Zusatzbezeichnungen, die man als Arzt erwerben kann.
Aber bevor man erstmal irgendwelche Zusatzbezeichnungen erwerben kann, muss man natürlich erstmal Arzt werden. Das heißt, um letztendlich sich niederlassen zu können, muss man erstmal 6 Jahre mindestens Medizin studieren, wenn man es halt in Regelstudienzeit schafft.
Genau. 13 Semester. Das
sind 13 Semester, genau. Anschließend folgen eine mindestens 5-jährige Facharztausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Zusätzlich kommt natürlich noch Promotionsarbeit etc. dazu.
Ja, und im Grunde ist es dann so, dass wenn man Facharzt ist, kann man eben bestimmte Zusatzbezeichnungen, also sozusagen Schwerpunkte setzen, die einen interessieren, die man gerne macht. Das ist eben bei uns, wie gesagt, Sport- und Ernährungsmedizin. Deswegen haben wir uns da so ein bisschen drauf gestürzt, weil das auch das ist, was wir im Privaten natürlich auch gerne machen. Und man alles, was man irgendwie gerne macht, auch immer voraussichtlich etwas besser macht als das, was man nicht so gerne macht.
Ja, also wir kommen beide aus dem Sport. Jona hat früher auf Leistungsniveau Handball gespielt.
Ja, genau. Also ich habe eigentlich höchstens die 2. Bundesliga gespielt. Ich war in Winsheim-Auerbach, falls irgendjemand hier Handballer ist, und in Catch gespielt. Und habe dann auch C- und D-Kader, also Jugendnationalmannschaft, gespielt. Und dementsprechend kenne ich Leistungssportler und kann mit denen ganz gut was anfangen.
Ganz erfolgreich war ich in meinem Leistungssport vielleicht nicht, Jona, aber ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Kampfsport und habe vor allen Dingen Judo, Jiu-Jitsu, Aikido und Karate gemacht.
Lag aber auch sicherlich daran, dass Markus aus Neubrandenburg kommt und da natürlich auch irgendwie ein anderer Schwerpunkt war als bei uns zu Hause. Ich komme aus einer Handballerfamilie, da bleibt ein wenig übrig, auf was anderes zu wählen als Handball, wobei man sagen muss, dass meine Karriere als Balletttänzerin angefangen hat, dann aber über die Blockflöte ging und je beendet wurde, als ich als Pinguin auf der Bühne stand und ich glaube, mein Vater insbesondere sehr beschämt hat. dann habe ich gewechselt zum Handball, eigentlich dann durch eine Freundin.
Und hast deinen Papa damit sehr glücklich
gemacht. Ja, damit habe ich meine Eltern sehr glücklich gemacht. Ich glaube, wäre er weiter zu Ballettaufführungen gegangen, das wäre schwierig auf die Dauer gewesen.
Genau, aber da wir beide, wie gesagt, eigentlich unser Leben lang schon Sport machen, ist das natürlich ein Schwerpunkt, der uns wirklich nach wie vor sehr interessiert und wo wir natürlich unser Wissen auch gut weitergeben können.
Aber im Grunde wollten wir euch ja was erzählen, wie man sich niederlässt und so, wie sowas vonstatten geht.
Genau, also letztendlich, wie Jona ja vorhin schon mal erzählt hat, braucht man im Prinzip einen Kassensitz, um sich niederlassen zu können. Das heißt, es wird letztendlich anhand der Einwohnerzahlen ermittelt über die Kassenärztliche Vereinigung, wie viele Menschen in einer Region leben. Und dann gibt es einen Schlüssel im Prinzip, über den berechnet wird, auf so und so viele Einwohner müssen so und so viele Fachärzte aus der und der Richtung kommen.
Ja, und das ist mal mehr oder weniger sinnvoll, sicherlich auch ein Thema für sich.
An sich ist es halt, das große Problem ist, dass zum Beispiel Urlauber, also Urlaubsregionen, werden überhaupt nicht berücksichtigt. Also Urlauber zählen nicht in diese Statistik rein. Und es gibt ja durchaus Urlaubsorte, wo so ein kleiner Ort mal von 2000 Einwohner in der Urlaubssaison auf 10.000 anschwellen kann.
Ja, also wir kennen das von, wir hatten ja vorhin gesagt, wir haben in Schleswig-Holstein gearbeitet, unter anderem auf Fehmarn, und die Fehmaraner kennen das als Einheimische, wie unglaublich voll das im Sommer wird und zur Urlaubszeit, und das ist für die ärztlichen Kollegen zum Teil echt bitter. Weil man natürlich statt, ja, wie Markus sagt, 2.000 auf einmal gefühlte 20.000 irgendwie versorgen muss, das ist schon
nicht so einfach. Das sind nicht nur gefühlte 20.000, sondern das ist dann tatsächlich auch so.
Das ist echt rein
und raus. Also ein schöner Gruß an die Kollegen auf den Inseln in Norddeutschland und in anderen stark unterversorgten Regionen.
Ja, ihr macht echt einen guten Job, muss man wirklich sagen. Das ist bitter. Also wenn ihr mal, gibt es ja mittlerweile auch etliche Dokus und so von, also weil du ja auch immer 24 Stunden abdecken musst über den hausärztlichen Dienst, die haben dann wirklich jeden zweiten Tag 24 Stunden Dienst neben ihrer eigentlichen Tätigkeit, eigentlich unfassbar.
Und das teilweise bei Kollegen, die weit über die 70 hinaus sind, wohl andere schon weit im wohlverdienten Ruhestand sind.
Ja, also das ist schon krass, genau, und deswegen muss man auch mal Anerkennung zollen.
So ist es. Ja, aber das ist eben auch ein Problem, warum es auch auf dem Land eben häufig einen Ärztemangel gibt. Es ist eben nicht nur immer die fehlende Infrastruktur, die natürlich auch eine wesentliche Rolle spielt, aber es ist eben auch so, dass diese Berechnungen der Kassenschlüssel tatsächlich völlig veraltet sind und überaltert sind und es dort auch wohlweislich für die Politik eigentlich dringend eine Reform geben müsste, die bis heute aber da keine Berücksichtigung gefunden hat.
Ja, wie so häufig hängt da die Politik ein bisschen hinterher. Wir hoffen ja, dass es vielleicht mit der neuen Gesundheitsministerin etwas besser wird, aber man weiß es natürlich immer nicht und ja.
Also das wird sicherlich auch nochmal Podcast-Folgen füllen, aber jetzt nochmal zurück zu unserer eigentlichen Niederlassung hier in Isny. Wir sind dann über Bekannte im Urlaub hier wieder, nachdem wir natürlich in Lindau vorher gewohnt haben und hier immer noch guten Kontakt hatten, mal in Isny wieder vorbeigekommen und sind dann über die Praxis von einem Kollegen gestolpert, die tatsächlich auch keinen allzu großen Investitionsaufstau geboten hat. Denn wie Jona ja schon sagte, sind die Praxen eben häufig sehr, sehr alt. Es ist sehr, sehr lange nichts investiert worden. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn dann der ein oder andere noch eine große Ablösesumme für diese Praxis haben möchte.
Ja, also das muss man echt mal dazu sagen. Also wir bezahlen quasi was für den Sitz, den wir haben wollen. Das ist im Prinzip so ungeschriebenes Gesetz.
Also zumindest, wenn man eine Bestandspraxis übernimmt.
Genau, ne? Wenn man freien Sitz nimmt, also wenn man quasi neu gründet, dann natürlich nichts für den Sitz zumindest. Aber
man muss natürlich eine Praxis neu gründen, also mit allen Investitionen, die dazugehören.
Ja, Einrichtung, brauchst Praxisräumlichkeiten,
Personal.
Personal, das findet sich natürlich auch nicht so leicht. Also, allein die Praxisräumlichkeiten, das ist eigentlich mit das Hauptproblem, weil klar, wenn du eine Praxis irgendwie neu gründest, dann muss das behindertengerecht sein, es muss irgendwie alles erreichbar sein. Und wenn ihr mal so an eure Hausärzte denkt, die meisten haben ja wirklich alte Praxen mit meistens noch Treppe, wenn ein Aufzug da ist, ist ja gut, aber kommt doch eher selten vor.
Aber bei einer Neugründung muss das eben heutzutage alles dann auch entsprechend barrierefrei gestaltet sein.
Genau, also gibt's natürlich auch Gesetzgebungen, an die man sich halten muss, Arbeitsstättenverordnung und so weiter, Brandschutz, wie in anderen Berufen natürlich auch. Und das macht es dann oft schwer. Deswegen übernimmt man natürlich lieber eine Praxis, weil da auch ein gewisser Patientenstamm eben da ist.
Und im besten Falle ist auch in den letzten Jahren etwas in die IT und Infrastruktur gesteckt worden.
Ja, mehr oder weniger.
Das haben wir hier vorgefunden. Und deswegen haben wir damals die Gunst der Stunde genutzt und haben uns mehr oder weniger mutig in die Sache reingestürzt. Zu dem Zeitpunkt haben wir tatsächlich noch in Schleswig-Holstein gewohnt. Das heißt, die gesamte Praxisübernahme inklusive hier Niederlassung ist dann über 800 Kilometer Entfernung über ein halbes Jahr gelaufen. Also das war natürlich eine turbulente Zeit.
Ja. War spannend.
Ja.
Und meine Eltern sind auch mitgezogen. Die wollten nicht allein im Norden zurückbleiben. Viele Grüße an der Stelle, falls sie das hören sollten. Und das könnt ihr euch vorstellen, wie das irgendwie war. Wohnungssuche, Praxis hier neu aufgebaut. Dann ist ja wie immer etliche Anträge, die man ausfüllen muss. Wie viele Stunden wir da irgendwelche Anträge und...
Ich habe, glaube ich, Tage meines Lebens mit Anträgen und Papierkram verbracht,
ja,
nur für die Praxisanmeldung. Also das ist wirklich der bürokratische Wahnsinn.
Ja, also da kann man schon manchmal verstehen, wenn einige zurückschrecken, die neu gründen. Bin mir nicht sicher, ob wir es gemacht hätten, wenn wir ganz alleine gewesen wären.
Aber das ist ja auch das Gute. Dadurch, dass man es vorher manchmal nicht genau weiß, was alles auf einen zukommt, ist man dann eher noch gewillt, es zu tun. Wenn man das vorher gewusst hätte, ob man dann sozusagen die Mühen alle auf sich genommen hätte. Im Nachhinein kann ich sagen, ja. Aber kurz...
kurze Zeit oder kurzzeitig, manchmal denkt man schon so auf das erste halbe Jahr, ja, wo du nicht wirklich was verdienst und weil wir ja mit Abschlägen arbeiten. Das war schon echt zum Teil bitter, nicht wegen der Tätigkeit an sich, die ist und war und ist ein super Job, alles gut. Aber die Bürokratie, auch da wie in anderen Berufen, frisst einen echt auf. Und wir können froh sein, dass wir auch gute Angestellte haben. Also wir haben zwei mit übernommen. Eine hat uns leider verlassen aufgrund eines Ortswechsels. Sie ist umgezogen, aber unsere Alba ist uns erhalten geblieben bis heute.
Ja, ja, also viele Grüße an dich, Alba.
Props gehen raus. Genau. Und die hält den Laden eigentlich am Laufen, kennt alles super gut und hat uns da wahnsinnig geholfen am Anfang.
Ja, mittlerweile haben wir eben auch ein ganz tolles MFA-Team aufgebaut, sind da wirklich richtig stolz drauf, dass das alles jetzt so toll klappt und auch die Isnäher Bürger haben es uns wirklich möglichst einfach gemacht und uns tatsächlich sehr, sehr schnell und auch herzlich empfangen und aufgenommen. Mhm. Ja, also da muss man schon sagen, haben wir wirklich Glück gehabt. Das ja, ist sicherlich
ist nicht ja überall nicht, so. Ich wollte gerade sagen, ist glaube ich nicht selbstverständlich, weil ja, also wir waren ja ganz neu und der Kollege vorher war ja auch Jahrzehnte, muss man sagen, vor Ort und ja, dann kommen doch junge Leute hierher, die vielleicht anders Medizin betreiben, die sie nicht kennen, die sie auch, ne, also oft ist ja so, dass die Ärzte schon vorher mitgearbeitet haben in der Praxis und die Leute, die schon kennenlernen konnten, das war jetzt bei uns ja so gar nicht der Fall.
Und man sagt ja immer, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.
Ja, und wie oft wir gehört haben, dass die Allgäuer irgendwie sturköpfig oder wenig kommunikativ waren, das können wir nicht bestätigen.
Das können wir absolut nicht bestätigen.
Das müssen wir jetzt wirklich mal sagen und die Lanze brechen für die Allgäuer und jetzt insbesondere für die Isnäher, weil die kennen wir ja nur am besten. Das ist gar nicht der Fall. Und für alle, die überlegen, ins Allgäu zu ziehen, macht das. Ist echt schön. Also wie schon erwähnt, wir waren vorher in der Ostsee. Also ich meine, das ist ja auch traumhaft schön landschaftlich. Absolut. Aber hier ist natürlich so ein bisschen ein Kontrastprogramm. Auch Seen und Berge, ganz anders, aber auch super schön. Gutes Naherholungsgebiet.
Ja, bestehende Infrastruktur.
Bestehende Infrastruktur. Also hier sind das machen die Leute hier vor Ort schon wirklich toll. Und der Gemeinschaftssinn ist auch, also haben wir selten so erlebt, dass, ja, dass es irgendwie angenehm ist, wenn sich alle kennen. Oft ist ja so, dass man dann Schiss hat, ne, wenn jeder jeden kennt und ja, wird natürlich auch schnell getratscht und so. Klar, das ist, glaube ich, in jeder
Stadt. Also man so muss das, also diese enge Gemeinschaft natürlich auch mögen. Das ist natürlich auch so, weil man trifft natürlich in der Kleinstadt, jeden Einkauf Patienten, so. Also wenn wir mal zum Bäcker gehen, dann unter 10 Patientenkontakten kommt man die Straße nicht runter.
Nee, aber die meisten nehmen eigentlich schon Rücksicht drauf und
ja, und darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass ja einfach der Kontakt total nett ist.
Ja, der Kontakt ist total nett und ich glaube, es gibt wahrscheinlich Berufsgruppen, wo du halt schwierig trennen kannst zwischen Beruf und Privat. Natürlich versucht man das immer und wir legen da auch Wert drauf, dass wir, wenn wir aus der Praxis rausgehen, jetzt per se nicht mehr Arzt sind, in Anführungszeichen, aber natürlich bist du irgendwie immer Arzt. Also natürlich bist du auf jedem Geburtstag oder so.
Das würde ich gar nicht so sehen. Also du bist immer im Prinzip Arzt. Also das ist Beruf und Berufung zugleich.
Man möchte nicht unseren WhatsApp-Verlauf, also wie viel Nagelpilze und Sonstiges wir schon mal per WhatsApp zugeschickt bekommen haben und andere diverse Wunden, ist schon sehr spannend. Ja, naja, aber zurück zu unserer Niederlassung und unserem Alltag.
Ja, wie ist es denn so für dich mit mir als deinem Ehemann in der Praxis?
So, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
Keineswegs.
Nein. Also im Grunde ist es so, dass Markus und ich eigentlich immer, doch eigentlich seit ich arbeite, irgendwie mit Markus zusammengearbeitet habe. Ne? Also wir haben ja viel im Krankenhaus natürlich gearbeitet, da waren wir nicht immer in der gleichen Abteilung, aber im gleichen Haus. Und ja, eigentlich hat mir das nie was ausgemacht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe da gar nicht so groß drüber nachgedacht. Wir werden so oft danach gefragt.
Ja, tatsächlich, also im Freundeskreis kommt echt oft die Frage, ja, wie ist das denn so? Man sieht sich ja ständig und geht man sich da nicht gegenseitig auf den Sack? Also Es ist bei uns überhaupt nicht so.
Also es gibt schon Situationen, wo er mir auf den Sack geht, aber das ist, glaube ich, normal.
Wem geht das nicht so? Aber nein, tatsächlich ist das eigentlich nie ein Thema bei uns gewesen. Wir haben im Prinzip schon am gleichen Studienort zusammen studiert, wie Jona schon sagte, immer eigentlich irgendwie auf irgendeine Art und Weise zusammengearbeitet, auch in Praxen vorher schon zusammengearbeitet.
Eigentlich war das eher manchmal amüsant, wenn man irgendwie in Kliniken gearbeitet hat und die Patienten nicht wussten und das irgendwie nicht zusammengebracht haben, dass wir verheiratet oder dass wir zusammen waren.
Das ist tatsächlich witzig, wenn Patienten über den anderen in irgendeiner Form ablästern.
Ablästern oder sagen, ja, der Kollege hat das und das gesagt und du weißt halt ganz genau, das hat er garantiert nicht gesagt. Also weder in der Wortwahl noch mit dem Inhalt. Also da kennen wir uns doch schon sehr gut.
Also Patienten können uns sehr schwer gegeneinander ausspielen.
Ja, aber das war wirklich immer spannend, wenn sie das versucht haben und manchmal hat man es einfach mal so laufen lassen, mal gucken, was so kommt und was der angeblich der andere irgendwie gesagt hat.
Man weiß ja schon, was der andere vorher erzählt hat. Also man tauscht sich ja auch beim Abendbrot einfach mal aus.
Ja, klar. Also das ist eigentlich logisch. Jetzt in der Praxis hat natürlich jeder irgendwie so seinen Patientenstamm. Da kommt man eigentlich selten dazu, wie soll ich sagen, dass der andere mal beim anderen Arzt sozusagen landet. Schon mal. Aber jeder zieht so seine Leute an.
Ja, aber man muss auch sagen, selbst wenn man da mal vertretungsweise Patienten vom anderen hat, es ist ja auch von Vorteil für den Patienten, wenn man sich vorher schon mal so ein bisschen ausgetauscht hat, weil man eigentlich schon im Thema drin ist.
Ja, im Thema drin ist. Und also ihr müsst euch das so vorstellen, eigentlich so im Praxisalltag, wir sehen uns echt selten. Also man mag das nicht glauben, aber ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mit eurem Ehepartner oder mit was auch immer zusammen in einer Abteilung vielleicht arbeitet. Also also klar, morgens, wir sehen uns, aber ansonsten, wir trinken den Kaffee zusammen. Während der Sprechstunde sehen wir uns eigentlich
im Grunde gar nicht. Ja, also jeder hat ja seine laufende Sprechstunde und ist da auch voll auf beschäftigt in der Zeit.
Also, ja, vielleicht
es gibt Vormittage, wo obwohl unsere Zimmer nebeneinander liegen, wo man sich dann halt erst mittags wieder sieht.
Ja, wo man sich mittags wieder sieht oder wenn ich irgendwie, machen ja auch Betriebsmedizin, wenn man dann in den Betrieben ist und dann wiederkommt, sich dann wirklich einen Tag nicht, also den ganzen Tag über nicht gesehen hat, das ist jetzt eigentlich weniger das Problem. Und wenn ihr euch jetzt fragen solltet, ob wir auch mal abschalten können, ja und nein.
Also man muss das tatsächlich lernen, das muss man einfach so sagen. Man muss das einfach lernen, auch mal die Arbeit sein zu lassen und sich nicht stets und ständig über seine Arbeit auszutauschen. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist halt auch ein großer und wichtiger Bestandteil unseres Alltags.
Ja, also das klappt mal mehr, mal weniger gut. Ne? Also
ein Problem wird es dann, wenn es einem wirklich auf den Sack geht mal, aber das ist eher seltener.
Ja, das ist selten der Fall und auch, das war ja schon mal ein Thema, wir hatten vor ein paar Jahren, da waren wir noch im Studium. Nee, da waren wir kurz nach dem Studium das Interview, was wir für die Lastig-Nieder-Kampagne, oder anders gesagt, wir hatten bei der Lastig-Nieder-Kampagne im Studium schon mal mitgemacht und ein paar Jahre später hatten die uns nochmal angeschrieben, wie das da halt so ist, wo wir gerade stehen.
Genau.
Und dann hatten die eigentlich das auch aufgegriffen, weil das irgendwie total viele beschäftigt, eben wenn man liiert ist und zusammenarbeitet. Und auch da haben wir gesagt, dass uns das überhaupt nicht stört, wir da eher Vorteile von sehen. Aber da ist sicherlich irgendwie jeder anders, uns stört es nicht. Wir finden es eigentlich eher gut.
Wäre auch hinderlich, wenn man ein gemeinsames Geschäft führt.
Ja, das stimmt. Und was ja auch oft gefragt werden ist, also wie gesagt, das Zusammenarbeiten und dann auch andererseits, ob das irgendwie gut ist, wenn der Partner quasi im gleichen Beruf ist an sich. Weil wir haben auch einige im Freundeskreis, die, was weiß ich, keine Ahnung, großen Außenhandelskaufmann, Ingenieure, wo dann die Partner Ärzte sind.
Ja, das ist tatsächlich ein mega Vorteil, den gleichen Beruf zu haben, weil man sich natürlich nicht nur austauschen kann, sondern der andere hat natürlich auch viel besseres Verständnis darüber, warum dies, das oder jenes vielleicht so ist, wie es ist.
Ja, ich glaube, jeder, der irgendwie in so sozialen Berufen oder anders, nicht unbedingt nur soziale Berufe, sondern auch Berufe, wo man mit Menschen arbeitet, in welcher Form auch immer, kennt natürlich vielleicht, ich will nicht sagen die Problematik, aber es ist ja doch einfach anstrengend. Ne? Man ist den ganzen Tag mit Menschen zusammen, muss sich immer wieder auf neue Menschen einstellen. Und ob das nun Lehrer ist, ob das ein Sozialarbeiter ist, ob das ein Arzt ist, ob das jemand, der im Einzelhandel ist und mit Menschen spricht, das strengt doch an. Und ich glaube, das ist nochmal ein bisschen was anderes als wahrscheinlich der ITler, der jetzt vor dem PC sitzt, der hat andere Probleme. Aber der Umgang mit Menschen ist doch manchmal echt kräftezehrend. Und das kann der andere, glaube ich, besser verstehen, wenn er aus einem ähnlichen Bereich kommt.
Ja, das Gleiche gilt ja auch so für Nacht- und Notfalldienste. Also gerade in unserer Krankenhauszeit haben wir ja regelmäßig 24- und 36-Stunden-Dienste noch durchgeführt. Ja. Also das ist natürlich etwas, ja, nach sowas ist man halt kein Mensch mehr, ne? Das ist halt ganz klar. Und ich glaube, da ist einfach das Verständnis viel, viel größer, wenn der Partner auch Arzt ist. Weil ich glaube, dass das auch tatsächlich in vielen Partnerschaften dann zu Konflikten führt, wenn der Partner dann nach diesem Dienst nach Hause kommt und nicht leistungsfähig ist, vielleicht dann noch Kinder mit dabei sind, die
Haushalt,
eben auch
Alltag,
Haushalt, Alltag,
alles halt.
Das ist natürlich schon etwas, was man dann vielleicht auch schwerer nachvollziehen kann.
Haushalt teilen wir uns übrigens auf, wobei man sagen muss, Markus ist um einiges ordentlicher als ich. Kommt wahrscheinlich von der Bundeswehrzeit noch.
Ja, wahrscheinlich.
Man könnte auch sagen, an mancher Stelle etwas pedantisch, aber dadurch ist es immer sehr sauber bei uns, sowohl in der Praxis als auch zu Hause.
Trotzdem. Wobei man sagen muss, dass du eher pedantischer bist, wenn es um das Thema Praxisorganisation geht.
Ja, das stimmt. Also da kann ich mich jetzt nicht von frei reden, kann meine Mitarbeiter sicherlich bestätigen, dass ich da einen gewissen... ja, ich will nicht sagen Kontrollzwang, aber ich möchte doch, dass es geregelte Abläufe hat. Das mag ich schon lieber.
Was ja auch absolut wichtig ist, aber das ist eben auch so ein Thema. Als Arzt muss man eben auch Allrounder sein. Man hat ja einerseits seine fachlichen Themen, die man mit den Patienten abarbeitet. Das ist bei weitem ja nicht alles, wenn man Praxisinhaber ist. Das ist ein Bruchteil der Arbeit.
Ja, ist ganz spannend.
Man ist eigentlich im Prinzip Chef, man ist Organisateur, man ist ITler, man ist Putzkraft, man ist auch ein bisschen Kindergärtner manchmal.
Ja, in vielen verschiedenen Bereichen. Und das ist auch so was einem irgendwie... Was heißt, keiner sagt, aber na klar, jeder denkt immer, wer Chef ist, muss das gleich irgendwie hinkriegen. Aber das ist auch ein Lernprozess, was...
In dem man auch einfach hineinwachsen muss.
In das man hineinwächst und kommt natürlich auch immer da aufs Team drauf an. Wir sind Chefs, die, glaube ich, ja, wir sind relativ entspannt. Wir sind natürlich mit allen per Du bei uns im Team, weil wir alle auf einer Stufe zusammenarbeiten.
Also ich finde, das Wort entspannt vielleicht passt nicht so ganz, aber wir haben halt tatsächlich eine flache Hierarchie. Also wir sind immer ansprechbar für unsere Mitarbeiter, sowohl im fachlichen, aber auch im persönlichen. Mhm. Und trotzdem ist natürlich ganz klar, wer am Ende des Tages die Verantwortung trägt und eben auch den Hut auf hat.
Ja, aber das ist das ist was man irgendwie auch lernt, so mit der Zeit und sicherlich auch Verhaltensweisen, die man am Anfang gemacht hat, dann vielleicht verändert, weil man sieht, es funktioniert nicht so gut oder das war jetzt... zu entspannt, zu lasch oder wie auch immer oder in die andere Richtung.
Ja, und auch das Thema Kommunikation, also nicht nur Kommunikation mit Patienten, sondern auch mit Mitarbeitern.
Ja.
Es ist manchmal ganz erstaunlich, was man eigentlich sagen möchte und was offensichtlich dann hängen geblieben ist. Das differiert dann doch manchmal.
Das ist sicherlich eine der interessantesten Dinge auch, die man im Praxisalltag wirklich mit Patienten hat, dass du redest gefühlt eine Viertelstunde mit jemandem und versuchst dann am Ende nochmal so zusammenzufassen, was war Inhalt des Gespräches, und dann kommen manchmal Rückfragen, wo du denkst, das habe ich doch jetzt irgendwie gerade eine Viertelstunde erzählt, aber offensichtlich ist es nicht angekommen.
Ja, also das ist tatsächlich in der Kommunikation mit Menschen eben ganz, ganz oft so, ne? Also dass man, dass halt gar nicht überhaupt das hängen bleibt, was man eigentlich vermitteln wollte, sondern dann irgendwie auf Durchlauf die ganze Zeit gestellt ist und am Ende bleibt dann das letzte Wort manchmal nur hängen.
Ja, das letzte Wort oder na klar, irgendjemand, also Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, ne? Jeder hat so seine Idee, was vielleicht auch hinter seiner Krankheit steckt oder die Idee, was er jetzt vielleicht auch gerne hören will vom Arzt, und da manchmal... Das zu vermitteln, was halt wichtig ist, ist tatsächlich nicht so einfach, wie es sich oft anhört. Mittlerweile ist ja so, dass die Medizinstudenten zum Teil so Gesprächsführung auch lernen im Studium. Ob das jetzt gut funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Bei uns war das noch nicht Inhalt des Studiums, ist sicherlich aber auch echt mit der größte Teil deiner Arbeit ist halt ja die Kommunikation.
Ja, also gerade im hausärztlichen Bereich, aber das gilt eigentlich für jede Fachrichtung, ist Kommunikation sehr, sehr wichtig. Ja, aber tatsächlich wird man im Medizinstudium nicht nur in der Regel nicht gut darauf vorbereitet, sondern tatsächlich wird einem auch strukturiert beigebracht, wie man eigentlich kein Gespräch führt mit dem Patienten, sondern einen Fragebogen runterarbeitet,
ja.
Der natürlich mit einzelnen Personen nicht unbedingt was zu tun haben muss.
Ja, nicht zu tun haben muss. Und auch da unterscheiden sich natürlich jetzt so ein bisschen die Fachrichtungen. Wir haben als Allgemeinmediziner natürlich deutlich mehr und öfter Kontakt als jetzt, keine Ahnung, unsere kardiologischen Kollegen, die dann vielleicht einmal im Jahr den Patienten mal eine Viertelstunde sehen. Das kann man einfach nicht vergleichen zu, ich sehe jemanden vielleicht dreimal die Woche oder so, kenne dann noch die Verwandtschaft, die Eltern, die Kinder, weiß vielleicht auch um die Situation, die da gerade zu Hause los ist.
Hintergründe in Partnerschaften, genau, weil teilweise haben wir ja ganze Familien in Betreuung.
Auch das ist übrigens sehr spannend, was man von welcher Generation dann hört, welche Konflikte da sind. Und manchmal erkennt man sich natürlich auch wieder, weil man das vielleicht aus seiner eigenen Familie kennt und muss dann trotzdem objektiv bleiben. Oder es gibt Themen, die einen vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, mehr berühren oder so. Wenn, also natürlich immer ein schwieriges Thema, wenn jemand verstirbt oder so. Und man hatte das vielleicht gerade bei sich in der Familie. Und man muss dann trotzdem professionell bleiben. Also das ist schon manchmal nicht so einfach, wie es vielleicht wirken mag oder auch nicht. Oder manche Schicksale gehen einem schon echt nah
einfach. Ja, und das ist vielleicht auch wichtig für euch ja auch als potenzielle Patienten. Ein Arzt ist auch nur ein Mensch.
Ja, wir sind auch nur Menschen. Wir haben auch unsere Probleme und unsere Themen, mit denen wir da morgens in die Praxis gehen. Und natürlich, wie eben gesagt, versuchen wir das außen vor zu lassen. Aber ja, klappt nicht immer sicherlich. Heißt nicht, dass wir hören ja manchmal von unseren Patienten, was andere ärztliche Kollegen machen. Das will ich gar nicht in Schutz nehmen. Das ist schon manchmal ganz schön scheiße. Aber ja, wir sind auch nur Menschen, genau.
Ja, vielleicht muss man manchmal auch ein bisschen Verständnis für den einen oder anderen auch Arzt aufbringen von Patientenseite, weil man hört dann immer ganz oft auch, der ist gar nicht jetzt so auf mich eingegangen. Natürlich wünscht sich jeder, dass der Arzt die Riesenzeit für jeden einzelnen Patienten hat, jedes einzelne Problem super ernst nimmt. Aber tatsächlich muss man eben ganz oft auch wirklich schauen, wo stecke ich jetzt viel Zeit rein? Was ist jetzt wirklich ein wichtiges Thema? Was ist jetzt bedrohlich für den Patienten? Was ist für den nächsten Patienten noch an Zeit notwendig? Also man muss da auch tatsächlich so ein bisschen staffeln. Und manchmal möchte man auch als Person manche Dinge nicht so an sich heranlassen persönlich. Weil auch wir müssen am Tag, sehe ich in der Sprechstunde, vielleicht 50, 60 Patienten. Ja, und wenn ich jedem mit meiner vollen Empathie dort entgegentrete und mich da auch nicht abgrenze an mancher Stelle, dann wird man wahnsinnig. Das muss man einfach so sagen. Psychologen behandeln in der Regel nicht mehr als 3 bis 4, 5 Patienten am Tag und betreiben dann auch Selbstfürsorge, weil sie natürlich sich sehr intensiv mit psychischen Erkrankungen und mit Problemen von Patienten auseinandersetzen müssen. Aber das tut ein Arzt eben auch, neben der ganzen anderen Tätigkeit. Genau. Und da muss man wirklich auch Strategien entwickeln, dass einem das nicht immer so schwer mitnimmt und dass man sich da auch etwas abgrenzen kann. Deswegen wirkt der ein oder andere Kollege vielleicht manchmal kälter, als er wirklich wäre.
Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr irgendwie Kollegen privat und bei der Arbeit kennt, das differiert halt manchmal.
Man ist in seiner professionellen Rolle im Prinzip auf einer Arbeitsstelle.
Ja, und ja, wie Markus sagt, man kann nicht alles an sich ranlassen. Man hat vielleicht auch mal einen schlechteren Tag oder einen besseren Tag oder, also ja, ich glaube.
An dem man natürlich die Praxis nicht einfach zumachen kann, weil man jetzt gerade vielleicht mal einen schlechten Tag hat, sondern man ist ja trotzdem für seine Patienten da.
Ja, oder was wir tatsächlich hier unten nicht ganz so oft erleben, aber natürlich wird man auch mal angepöbelt oder so oder ne, von Patienten, die ungeduldig sind oder unsere MFAs, die fangen da vorne schon auch echt viel ab und manchmal muss man sich echt Sachen an, also das glaubt man echt nicht, also da, ich weiß nicht, ob die Menschen dann vergessen, dass da ein Mensch gegenüber sitzt oder warum das manche machen, aber
also es sind ja immer Einzelfälle, aber auch diese Einzelfälle bleiben natürlich extrem dann auch hängen, ne, weil sie eben teilweise ja wirklich krass sind. Also wir haben auch schon alles erlebt, von Bepöbelung bis hin zu körperlicher Bedrohung. Da ist die Bandbreite extrem geworden.
Ja, also man mag das, also ich glaube, das kennt auch jeder aus dem Alltag irgendwie, dass einem das begegnet. Oder ob das der Postbote ist, der dann von den Leuten angemeckert wird. Das begegnet uns natürlich auch. Ich glaube, einfach weil unser Input relativ hoch ist und wir eben viel mit Menschen zu tun haben, vielleicht statistisch gesehen etwas häufiger. Natürlich sind bei uns Leute, die Probleme, die Krankheiten, die Schmerzen haben, da wird man vielleicht auch dünnhäutiger.
Ja, auch mit natürlich psychischen Problemen, die natürlich auch schon krankheitsbedingt eine eine Problematik im Sozialumgang aber, vielleicht mit sich bringen.
Aber es ist schon, also manchmal stehen wir da wirklich sprachlos da und wir gucken uns alle im Team an und denken, was war das denn jetzt gerade für eine Nummer? Und da hilft es auch, wenn man das im Team irgendwie auffängt und sich dann halt auch mal irgendwie nach hinten setzt oder wir machen einmal die Woche eine Besprechung und einfach mal so sein Leid klagt und sagt, Mensch, ey, das ist ja jetzt, war ja völlig daneben, wie Herr oder Frau XY sich da gerade verhalten haben.
Ja, und das ist ja dasselbe heutzutage. Man ist ja als Arzt auf sämtlichen Plattformen zwangsgelistet, ob es jetzt Google oder Yameda ist, ey. Und ist dort quasi der Anonymität des Internets ausgesetzt. Ja. Und jeder ist frei, dort irgendwelche blödsinnigen Meinungen zu äußern und zu pöbeln und was weiß ich nicht. Dagegen hat man ja heutzutage überhaupt keine Handhabe mehr. Und wenn man das so an sich ranlassen würde, was da manchmal alles so aufläuft.
Also, ja, das ist schon gemein.
Also, das ist schon manche Sachen sind manchmal der Wahnsinn. Ja,
ja, manchmal ist es echt gemein und man liest so einen Kommentar und denkt sich, ja, ich habe mir gerade hier irgendwie den Arsch aufgerissen, habe mir wirklich Mühe gegeben, habe viel Zeit investiert und nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet und dann kommt irgendwie so ein Kommentar da rum. Also manchmal ist das schon schwierig, wie gesagt.
Aber da haben wir tatsächlich auch dazu gelernt. Also wir sind wirklich dazu übergegangen, auch bei solchen Bepöbelungen tatsächlich mittlerweile auch zu reagieren und eben auch natürlich immer unter Wahrung des Datenschutzes, aber eben auch entsprechend auf sowas zu antworten.
Weil so auf einem sitzen lassen tut einem auch mal gut, seine Seite auch darzustellen.
Ja, und es ist auch wichtig für den Nächsten, der das liest, vielleicht zu sehen, dass es da halt an der Medaille auch zwei Seiten gibt. Und natürlich wird von Seiten desjenigen, der da was reinschreibt, natürlich sämtliche Tatsachen weggelassen, die vielleicht zu seinen Ungunsten sprechen.
Ja. Oder also wir sagen immer, also unsere MFAs wissen, dass wir immer voll hinter denen stehen. Also die sollen das höflich lösen, und aber bestimmt natürlich auch, weil ja, da, wie gesagt, jeder denkt natürlich irgendwie, sein Anliegen ist jetzt gerade das Wichtigste und muss jetzt sofort, und schlussendlich mehr als arbeiten können wir alle nicht. Wir geben uns alle Mühe und versuchen, möglichst fast alle Probleme zu lösen. Und ich glaube,
das gelingt
uns ganz gut. Aber natürlich zaubern können wir auch noch nicht. Also Klassiker, glaube ich, vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gehört, ist so ein Hausarztvermittlungsfall. Das ist so ein bisschen Unwort des Jahres geworden. Ein Hausarztvermittlungsfall dient, also die Grundidee dessen war, für Leute, die wirklich jetzt akut eine Überweisung zu einem anderen fachärztlichen Kollegen benötigen, dass die möglichst schnell da halt rankommen, dass der andere weiß, okay, das muss jetzt innerhalb der nächsten paar Tage behandelt werden. Also für Notfälle mehr oder weniger.
Also von echten lebensbedrohlichen Notfällen im Zweifel.
Ja, wo man weiß, okay, der muss jetzt die Woche unbedingt zum Kardiologen oder zum Orthopäden oder was weiß ich, schlag mich tot.
Kardiologen zur Bildgebung.
Das dient aber nicht dazu, bei irgendeinem, ja, wie soll ich sagen, banalen Hautausschlag, der seit 3 Monaten besteht, jetzt den Hausarztvermittlungsfall zu machen, weil das führt natürlich das System etwas ad absurdum.
Zum Hintergrund vielleicht, das muss man vielleicht für euch auch einmal da draußen erklären, der Hausarztvermittlungsfall bringt dem fachärztlichen Kollegen, der diesen Hausarztvermittlungsfall erhält, eine Zusatzpauschale für die...
Ja, der darf das Doppelte abrechnen
im Prinzip. Der darf im Prinzip einen viel, viel höheren Satz abrechnen, als wenn er den Patienten so rannimmt. Und das wird natürlich von nicht allen, aber von einigen Kollegen wirklich gnadenlos ausgenutzt. Und die nehmen nur noch Patienten mit Hausarztvermittlungsfällen, was das ganze System natürlich völlig lahmlegt und dazu führt, dass die Leute, die eigentlich so auch einen Termin bekommen würden, eigentlich keinen mehr kriegen, weil die alle geblockt werden für solche Hausarztvermittlungsfälle.
Genau. Also im Grunde sind sie schon angehalten, gewisse Terminsprechzeiten dafür freizuhalten, dass halt akute Patienten dann da unterkommen. Und das wird halt aber so nicht gehandhabt.
Ein guter Tipp an euch da draußen, jeder, wirklich jeder Facharzt ist dazu verpflichtet, mindestens 5 offene Sprechstunden pro Woche anzubieten, ja. Gesetzlich.
Da werden uns jetzt die anderen Fachärzte hassen, aber das ist tatsächlich was uns hausärztlich natürlich mega oft begegnet, dass Patienten zu uns kommen und sagen, ja, die MFAs oder die Ärzte aus den anderen Praxen haben gesagt, wenn sie anrufen, dann kriegen sie sofort einen Termin.
Was natürlich dazu führt, wir haben auch keine Geheimnummern, wir sitzen genauso in der Warteschleife wie unsere Patienten.
Genau, und ihr könnt euch vorstellen, wenn irgendwie jeden Tag 10 Leute kommen und sagen, ja, nur wenn sie anrufen, dann wird's was. Wir sind natürlich keine Telefonzentrale. Ja? Wir machen das für Leute, die wirklich jetzt akut irgendwo unterkommen müssen.
Und die es vielleicht auch selber einfach nicht hinbekommen. Das muss man auch so sagen.
Genau, also ne, die ältere Dame, die alleinlebend ist und das vielleicht auch einfach nicht mehr hinbekommt, ist natürlich einfach eine andere Situation, als wenn wir mit jemandem fitten 20-Jährigen, der das Internet bedienen kann. Das ist einfach was anderes, ja. Und einfach die Notlage ist auch unterschiedlich. Und wir können partout nicht jedem einen Termin organisieren. Es ist einfach nicht möglich. Und dafür ist weder unsere Kapazität noch die unserer Mitarbeiter ausgelegt. Da, wo es nötig ist, ja. Aber nicht bei allen.
Ja, und da auch so eine kleine Anekdote, die wir vor kurzem gerade wieder hatten. Ähnliche Situation. Es ging um eine neurologische Überweisung im Prinzip von einem Patienten. Letztendlich kam auch da wieder die Rückmeldung vom Patienten. Ja, der Neurologe sagte, wenn er einen Hausarztvermittlungsfall bekommen würde, dann könnte er rankommen. So nach langem Hin und Her haben wir diesen Vermittlungsfall dann ausgestellt. Und dann kam die Rückmeldung, ja, also der Arzt müsste jetzt auch noch anrufen und persönlich den Termin ausmachen. Was ich dann sogar gemacht habe. Was Jona dann gemacht hat. Das sind alles zusätzliche Zeiten, die wir natürlich überhaupt nicht vergütet bekommen. Einfach nur mal so, damit ihr das auch mal gehört habt. Ja. Und am Ende des Tages, nach 3-4 Mal hin und her, kam dann, ja, wir können zurzeit keine Patienten nehmen. Ja. Also im Prinzip wurde dem Patienten suggeriert, Hausarztvermittlungsfall, dann kommst du ran. Wenn der Hausarzt anruft, dann kommst du ran. Und am Ende war Edgy Badge für beides, wir haben keinen Termin frei.
Ja, und das Problem ist halt, Neurologen hier im Umkreis von 50 Kilometer keiner zu erreichen. Ne? Und dann stehst du halt auch blöd da, weil wir ja nicht ohne Grund manchmal überweisen, sondern...
Also in der Regel überweisen wir nicht ohne Grund.
Genau, also wir denken ja darüber nach und überweisen nur dann, wenn es nötig ist. Deswegen finden wir grundsätzlich so diese Idee, die aktuell so im Raum steht mit dem Primärarztsystem, gar nicht so verkehrt. Nicht, weil wir wollen, dass die Patienten fest an irgendjemand gebunden sind, sondern es geht eigentlich eher darum, dass unsere anderen fachärztlichen Kollegen einfach genauso überlaufen sind. Wir auch, keine Frage. Aber vielleicht könnte man es ein bisschen besser steuern, wenn jeder erst zu uns kommt und dann überhaupt entschieden wird, muss derjenige überhaupt weiter? Oder ist vielleicht die knappe Kapazität des Neurologen jetzt in dem Fall schützbar und nur der, keine Ahnung, 1% von denen, die zu uns kommen, gehen dann weiter zum Neurologen?
Ja, man muss halt einfach klar sagen, wir sind ja als Hausärzte genauso Fachärzte, nämlich Fachärzte für Allgemeinmedizin. Das wird ja immer im Wording so ein bisschen Hausarzt und die Fachärzte. Wir sind genauso Fachärzte, wie andere genauso Fachärzte. Weiterbildung gemacht und haben natürlich entsprechend die Weiterbildung auch gemacht und sind vor allen Dingen als einzige Fachrichtung in der Allgemeinmedizin so aufgestellt, dass unsere Facharztausbildung auch vorsieht, dass wir in vielen anderen Abteilungen arbeiten müssen, um eben ein breit aufgestelltes Wissen zu haben. Also ich würde mal für meine hausärztlichen Kollegen und uns in die Bresche springen und sagen, es gibt keine Fachrichtung, die so breit im Wissen aufgestellt ist wie der Facharzt für Allgemeinmedizin. Und da ist es einfach auch einfach nur richtig eigentlich, dass jeder zuerst zum Hausarzt kommt. Dort wird erstmal geschaut, können wir das hier regeln?
Was ja in anderen Ländern brauchen schon längst
wir,
so ist.
Genau, ne? Brauchen wir noch eine weitere Expertise dazu, dann gezielt zu überweisen. Und es hat für euch als Patienten auch einen enormen Vorteil. Nämlich erstens müsst ihr nicht ewig beim anderen Facharzt auf einen Termin warten. Und vor allen Dingen, wenn ihr mit Überweisung irgendwo hingeht, dann kriegt der Hausarzt einen Brief, einen Arztbericht von dem jeweiligen Kollegen. Ohne Überweisung sind die Kollegen nicht dazu verpflichtet, den Hausarzt per Brief zu informieren. Das führt dann immer dazu, dass Patienten beim Hausarzt sitzen, sagen, ist denn mein Bericht noch nicht angekommen? Ohne Überweisung kein ohne Bericht. Ohne
Überweisung klappt sowieso nicht. Mit Überweisung ist auch manchmal schwierig, aber ohne Überweisung unmöglich. Und da fangen wir dann auch an, Befunden hinterher zu telefonieren. Auch super nervig, ne, für alle Beteiligten. Wir haben den Bericht nicht, unsere Angestellten müssen irgendwo anrufen, hängen in der Warteschleife. Also egal, wie man es dreht und wendet, ist es irgendwie alles doof. Könnt ihr ja auch mal euch Gedanken drüber machen, ob das nicht eigentlich eine sinnvolle Lösung wäre, dass man eben immer erst zum Hausarzt geht. Das war früher eigentlich immer so. Ich weiß nicht, warum sich das irgendwann geändert hat. Aber ich glaube, das ist zum Nachteil von allen. Und auch da, wie in allen Berufen, so ressourcensparend zu arbeiten an sich.
Ist also einfach sinnvoll verteilen.
Sinnvoll,
ne?
Genau. Sinnvoll also verteilen.
Ich meine, ressourcensparen klingt immer so negativ, so nach dem Motto, oh, wir wollen alle nur sparen. Nein, es geht einfach darum, eine sinnvolle Verteilung vorzunehmen.
Ja, sinnvolle Verteilung vorzunehmen. Und nochmal, unsere MFAs sind medizinische Fachangestellte, nicht Telefonistinnen oder so, sondern die sollen ihren Job machen, genauso wie wir unseren Job machen wollen. Und der ist vor allem die Medizin. Damit einhergehend gehen natürlich Verwaltungssachen, keine Frage. Und auch da, klar telefonieren wir auch mal Sachen hinterher. Aber nochmal, wir haben, keine Ahnung, vormittags, ich weiß nicht, manchmal 250 Leute in der Praxis. Ne? Und du kannst einfach nicht für jeden alles abtelefonieren.
Ja, man darf ja nicht vergessen, das ist ja nicht das einzige Input-Röhrchen, was wir heute noch haben. Wir haben den Patientenkontakt am Tresen für unsere MFAs. Also das ist wirklich nicht übertrieben. Wir haben manche Tage 300, 400 Patienten in der Praxis stehen. Dazu kommt noch ein E-Mail-Slot für die Mädels und für uns, die dann auch noch alle gelesen Telefon. Werden müssen. Also per E-Mails gehen bestimmt auch am Tag 100, 150 Mails ein.
Wahnsinn, ja.
Dann geht tatsächlich das Telefon, steht natürlich von morgens bis abends nicht still. Wir haben mittlerweile eine Telefon-KI deswegen installiert.
Unseren Aaron,
der auch von den Patienten wirklich mittlerweile sehr gut angenommen wird.
Hat auch ein bisschen gebraucht. Könnt ihr euch so vorstellen, klar, jeder kennt irgendwie so diese nervigen KIs, wenn du bei irgendeiner Telefon-Hotline anrufst und ja und nein, so ist er nicht. Sondern der führt dich quasi durchs Gespräch und du kannst dann am Ende, was weiß ich, zum Beispiel einen Terminwunsch, kannst dann angeben, ja, du kannst per SMS willst du benachrichtigt werden oder du wirst weitergeleitet dann auf unsere Homepage und kannst dir da online einen Termin buchen.
Man kann darüber Rezepte letztendlich bestellen und am Ende des Tages ist es immer so, unsere Mädels arbeiten in der Mittagspause und am Ende nach der Sprechstunde wirklich die komplette Rückrufliste ab und rufen dann wirklich jeden Patienten auch nochmal aus dieser Hotline im Prinzip auch nochmal an, ob das Problem dann am Ende auch geklärt werden konnte. Genau, aber das sind halt alles so Sachen. Und dann natürlich, wir leben ja in Deutschland, deswegen auch das Faxgerät ist natürlich immer noch ein Thema. Und zusätzlich kommen natürlich am Tag auch nochmal ungefähr 20 bis 30 Arztbriefe und Schreiben von Rentenversicherungen, anderen Versicherungen, Krankenkassen etc. rein, die natürlich auch alle abgearbeitet werden müssen. Also man kann mal wirklich Pi mal Daumen sagen, diese Sprechstundenzeiten, also 25 Sprechstunden muss ja jeder Hausarzt anbieten pro Woche für seine Patienten, wenn er eine volle Kassenzulassung hat. Wir haben aktuell ungefähr 33 Sprechstunden, die wir für unsere Patienten anbieten. Und das sind aber wirklich die reinen Patientenzeiten plus Dokumentation, plus Nacharbeit, plus Arztbriefe lesen, Hausbesuche, Notdienste, kommt man im Schnitt auf eine 70 bis 80 Stunden Woche.
Also das,
genau. Dieses Märchen vom Hausarzt, der mittwochs auf dem Golfplatz ab 13 Uhr steht, weil die Praxis dann ja schon zu
Viele
ist.
Grüße an Herrn Lauterbach an der Stelle.
Ja, das muss man tatsächlich mal sagen. Das war nicht seine Glanzstunde.
Ja, also auch da, ne, jeder muss arbeiten, aber uns ist einfach wichtig zu zeigen oder aufzuzeigen, dass Sprechstundenzeiten, die ihr seht an dem Schild oder auf der Homepage von uns Ärzten, ist nicht das, was wir arbeiten. Also es wäre schön, wäre cool, wenn wir irgendwie nur unsere 33-Stunden-Woche hätten, aber dem ist halt nicht so. Ne? Und klar versuchen wir auch so weit wie möglich, manchmal so Homeoffice, wenn wir Verwaltung oder so Steuerkram, das machen wir auch zu Hause, weil du willst ja auch nicht den ganzen Tag irgendwie in der Praxis sitzen.
Soweit es die IT natürlich zulässt.
klappt mal mehr, mal weniger gut, die IT. Aber so Sachen, ne? Oder in der Betriebsmedizin, wir sind ja auch in den Betrieben, sind da vor Ort, gucken uns die Betriebsstätten an, bereiten Vorträge vor, die wir dann da halten, Korrespondenzen, ja genau, klar, Vorsorgeuntersuchungen an sich. Also das ist schon super abwechslungsreich, aber natürlich auch immer viel zu tun für alle Beteiligten. Vielleicht wer unseren Instagram-Kanal verfolgt, da stellen wir auch manchmal rein, wenn wir irgendwie unterwegs sind mit den Mädels und machen unsere Sehtests oder so bei den Firmen. Ist schon spannend. Man sieht viele andere Berufe, sieht auch die Probleme von anderen Berufen. Die haben wir natürlich auch in den Sprechstunden in der Allgemeinmedizin. Da hören wir auf die Seite des Patienten. In der Betriebsmedizin hat man quasi die Mitarbeiter und vielleicht auch die Chefs, die Abteilungsleiter. So hört man von allen Seiten immer was über den Betrieb, über die Stimmung des Betriebes.
Das ist auch manchmal ganz interessant, wie sehr das differiert.
Ja, mega. Und klar ist man irgendwie, weil man selbst Chef ist, kann man oft die Chefs natürlich verstehen oder die Abteilungsleiter, was sie für Probleme haben. Aber natürlich waren wir auch mal angestellt und auch die Seite können wir verstehen.
Und das haben wir auch nicht vergessen.
Und das haben wir auch definitiv nicht vergessen. Und wir machen uns super häufig Gedanken, was wir Gutes tun können für unsere Angestellten. Ja, also beschäftigt uns immer mehr, weil wir glauben, dass das mit der Hauptgrund ist bei vielen Betrieben, warum dann Leute abwandern oder so, ist, glaube ich, weil die Stimmung nicht gut ist oder weil die Leute glauben, die Stimmung ist vielleicht
nicht
gut.
Also ich bin ja immer der Meinung, Arbeit ist halt auch irgendwo Arbeit und dient jetzt nicht der Belustigung, das muss man halt auch ganz klar sagen. Und klar, also Wichtig ist natürlich, dass man ein gutes Team hat, weil ein gutes Team fängt einen auch mal auf, wenn irgendwas ist. Man kann halt sich über Probleme offen austauschen. Man kann Lösungen gemeinsam finden. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, immer ganz, ganz essentiell. Und das ist eigentlich auch das, was man vielleicht mit guter Stimmung dann auch assoziiert. Aber am Ende des Tages ist halt einfach, fallen einfach die Arbeiten des Tages an und die müssen einfach auch erledigt werden. Und ja, ich glaube, da ist es von beiden Seiten gefragt, sowohl von Leitern, Chefs, als auch dem Angestellten im Prinzip auch einfach ein bisschen Verständnis gegenseitig aufzubringen und halt auch zu verstehen, dass Arbeit nicht nur Bespaßung ist.
Ja, ja, das ist für uns echt manchmal schwierig, weil ja, man möchte, dass sich alle wohlfühlen, aber wie Markus sagt, gewisse Sachen müssen halt gemacht werden.
Ja, es ist wichtig, dass sich am Ende die Leute wohlfühlen, weil nur wenn man sich irgendwo wohlfühlt, kann man sich auch damit identifizieren, das ist gar keine Frage.
Und kann seine Arbeit gut machen und so. Und ja, also wir machen ja, hatten wir vorhin schon gesagt, mit unseren Mädels einmal die Woche Besprechung, wir gehen eigentlich immer mal zusammen essen oder machen irgendwas als Team-Event, sagt man ja so schön heute, oder wir fahren einmal im Jahr eigentlich immer ein Wochenende gemeinsam weg, wo alle überlegen, was sie machen können und so. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Firmen aussieht, ob ihr sowas auch macht oder ja, aber tatsächlich ist es am Ende so, du kannst nur bedingt beeinflussen, wie es so im Team funktioniert. Du kannst versuchen, die Rahmenbedingungen zu geben, aber die Leute... Gesprächsangebote machen. Wir haben auch schon festgestellt, die werden auch nicht immer angenommen. Manchmal beschließen Leute für sich schon was, teilen die das nicht mit und teilen dann die Entscheidung mit und du warst irgendwie am Prozess gar nicht beteiligt. Also du merkst vielleicht manchmal, dass
das mit deinem Mitarbeiter... Das sind dann die Situationen, wo es dann meistens dann zu Unstimmigkeiten kommt.
Ja, also das ist super, aber das ist halt menschlich, ne? Also jeder ist da... anders, du hast, alle deine Teammitglieder sind anders, der eine ist vielleicht ein bisschen lauter, viele Grüße an Albert und Melissa, oder...
Ja, wir sind an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ganz, ganz großes Lob an unser ganz tolles Team, das wollen wir jetzt einfach auch nochmal sagen.
Ja, tatsächlich. Ja, also aber du hast natürlich laute und leise Leute oder ältere und jüngere Leute und das irgendwie auf einen Nenner zu bringen, funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Ich glaube, mehr als Gesprächsangebote kannst du irgendwie nicht machen.
Ich glaube, es funktioniert immer dann gut, wenn alle die gleichen Vorstellungen davon
haben.
Ja,
wahrscheinlich. Ja,
also wenn man wirklich sagt, die offene Kommunikation, das nette Miteinander, auch das persönliche Miteinander, wenn das von allen Seiten kommt, dann wird das auch so im Betrieb gelebt. Also das haben wir zumindest als Erfahrung gemacht.
Ja, aber auch da lernen wir nicht aus.
Ja. Natürlich haben wir auch schon Negativerfahrungen mit Mitarbeitern gemacht. Und das,
aber ich glaube, das kennt auch jeder.
Genau, das auch nicht zu knapp an mancher Stelle.
Das stimmt. Wir freuen uns aber, dass wir tatsächlich regelmäßig Bewerbungen kriegen, sowohl jetzt für medizinische Fachangestellte, als auch von Ärzten, als auch von Auszubildenden. Da kriegen wir im September auch eine ganz tolle Auszubildende, die auch im Schülerpraktikum bei uns war. Und wir glauben halt, dass das irgendwie für sich spricht und gibt uns ja auch ein Feedback, wenn sich Leute bewerben und sagen, Mensch, irgendwie bei euch wirkt's nett oder so, oder auch Patienten sagen, bei euch ist die Stimmung gut, dann tut uns das auch gut. Also man darf durchaus auch mal Positives loswerden an die Praxen, Ärzte und Mitarbeiter. Tut ja, auch gut.
Und Kritik ist auch in Ordnung, aber Kritik ist genau konstruktive Kritik. Ganz, ganz wichtig und vielleicht sollte man manchmal auch, wenn man meint, es schäumt jetzt gleich über, das vielleicht erstmal runterschlucken und beim nächsten Mal loswerden, wenn die hitzige Situation sich vielleicht etwas abgekühlt hat. Aber Kritik ist eben auch keine Einbahnstraße. Das heißt also, wenn Kritik kommt, kann es natürlich auch sein, dass man auch was darauf erwidert.
Ja, wir hatten das letzte in der Praxis, da ging es auch einem Patienten nicht so gut. Da ist er auch mit unserer MFA ein bisschen zusammengerasselt. Und da haben wir dann auch gesagt, ja Mensch, ihr seid erwachsen, löst das. Ne? Also wir mochten den Patienten, wir mögen natürlich unsere MFA und die haben es dann unterhalten und dann war gut. Ne? Also derjenige, dem ging es halt nicht so gut, weil er Schmerzen hatte. Unsere MFA hat das nicht so wahrgenommen, er hat das nicht so kommuniziert. Und
naja, und dann hat er halt einen vielleicht nicht ganz so angebrachten Spruch losgelassen, weil er sich nicht gehört gefühlt hat.
Genau.
Und dann, ja, und dann hat eins zum anderen geführt.
Ging es beiden nicht so gut damit.
Genau, und dann im Prinzip war die Situation so, dass einer den anderen dann vor uns bezichtigt hätte, er hätte ihn schlecht behandelt, aber eigentlich war es nur ein zwischenmenschliches Problem,
ja,
was man vielleicht mit ein bisschen ja, Zeitabstand in dem Falle.
In dem Fall war es ein Zeitabstand und ein DM-Treffen.
Ja, konnte man die Situation besprechen und lösen und das ist es im Prinzip am Ende des Tages auch. Ne? Also man kann durchaus auch Kritik mal loswerden, aber man sollte immer versuchen, auch eine Lösung zu finden.
Ja, So ist es. Und ja, also das ist tatsächlich, wie gesagt, könnt ihr auch mal kommentieren, aber es wäre ja mal interessant zu wissen, wie das in anderen Firmen klappt. Man sieht ja immer vor allem seinen Rahmen. Und klar, in der Betriebsmedizin halt auch andere Firmen, keine Frage. Aber ja, das beschäftigt uns. Das sind auch Sachen, die uns beschäftigen. Neben der Tatsache, dass man da jeden Tag medizinisch irgendwie mit arbeitet und macht und tut und der Verwaltung, die man macht und tut, muss man dann sich natürlich auch mit seinen Mitarbeitern beschäftigen und überlegen, was kann ich Gutes tun, wo kann ich helfen. Und das sind alles, für uns waren es Lernprozesse, die wahrscheinlich ein Leben lang gehen werden.
Ja, also was das angeht, wird man sicherlich nicht auslernen, aber das ist auch gut so.
Ja, das ist ja im Beruf genauso. Also da Medizin hört ja auch nie auf, Neues voranzubringen.
Ich glaube auch, dass die Zeiten, wo man früher gesagt hat, ich habe meine Ausbildung gemacht und dann
bleibe ich 100 Jahre
vielleicht auf das, kann man ja machen, wenn das super funktioniert, aber ich entwickle mich vor allen Dingen auch nicht mehr weiter. Ich glaube, das ist Geschichte.
Ja, also wie gesagt, im medizinischen Bereich jetzt bei uns Ärzten natürlich never ending story, weil einfach immer wieder was Neues vorkommt. Bei unseren MFAs mittlerweile auch gibt es ja ganz viele Zusatzweiterbildungen, die mittlerweile machen können und die sie auch gerne machen, in welchem Bereich auch immer. Übrigens an dieser Stelle auch mal Werbung für diesen schönen, es ist ein sehr schöner Beruf. Ja, also man vergisst das immer und die Ausbildungszahlen sind zuletzt, glaube ich, im MFA-Bereich wieder angestiegen. Aber es gibt natürlich auch viel zu wenige, die dann auch am Ende ambulant arbeiten. Viele wandern mittlerweile an Kliniken ab. Aber es ist echt ein schöner Beruf. Ja? Ihr könnt Verwaltungstätigkeit, wenn euch das mehr liegt, Abrechnung. Ihr könnt aber auch
am Patienten total arbeiten, viel machen. Ihr könnt Diagnostik machen.
Ja.
Also es ist im Prinzip, man kann alles gestalten in der Praxis. Und wir würden es auch wirklich gerne sehen, wenn vielleicht sich auch der ein oder andere Mann mal für diesen Beruf begeistern könnte, weil das würde Teams sehr, sehr gut tun, weil die meisten medizinischen Teams natürlich extrem weiblich sind, was überhaupt kein Problem an sich darstellt. Also ich habe mein ganzes Leben lang hauptsächlich mit Frauen zusammengearbeitet.
Markus hatte nur Frauen immer um sich. Medizin ist mittlerweile weiblich. Also das sind, glaube ich, Zahlen im Moment so 70-30% oder 60-40, je nach Uni. Aber du hast im Grunde überwiegend Frauen. Und im Arzthelferinnen, im medizinischen Fachangestelltenbereich sowieso eigentlich nur Frauen.
Also ja, wir haben vielleicht einen MFA, also einen Mann bis jetzt gehabt, oder?
Ja, einen. Ja, ja. Oben in Schleswig-Holstein.
Genau.
Viele Grüße.
Ja. Das tut einem Team aber natürlich sehr gut, wenn das auch entsprechend durchmischt ist, wie es halt auch in der Gesellschaft ist.
Wie es auch in der Gesellschaft ist und ja, im Grunde, wir haben ja auch ganz viele Schülerpraktikanten, muss ich jetzt auch noch mal kurz erwähnen und tatsächlich schon einen Jungen, jetzt einen zweiten Bewerber gehabt, der gefragt hat, aber gerne immer auch die Berufe einfach mal angucken, für die Jüngeren, die gerade zuhören.
Ja, wir haben ja im letzten Jahr auch an der
nach der Ausbildung
in ISNI teilgenommen, wo Schüler quasi verschiedene Betriebe besuchen konnten und hatten da auch eine rege Beteiligung bei uns in der Praxis.
Ja, das macht Spaß.
Ja, also von daher...
also bei uns ist immer was los, die Patienten kennen das mittlerweile schon.
Bei uns
wir haben
ist
Studenten,
immer was los.
Wir haben Schülerpraktikanten, genau. Wir haben Hospitanten.
Die sind ja auch an der Lehrarztpraxis von der Uni Ulm.
Genau, also wenn jetzt gerade Studenten von der Uni Ulm zuhören, gerne auch vorbeikommen, die Medizinstudenten. Wir haben Formulanten, hatten wir auch schon.
Wir sind PJ-Praxis.
PJ-Praxis.
Also für das praktische Jahr quasi am Ende des Studiums. Das letzte Jahr ist ja sozusagen ein praktisches Jahr, wo man nicht mehr im Hörsaal sitzt, sondern tatsächlich im Beruf arbeitet.
Ja, und da dürft ihr euch gerne bewerben, wenn ihr da seid. Wir freuen uns. Wir freuen uns immer, wenn, ja, nicht, dass wir jetzt so wahnsinnig alt wären, aber wir freuen uns einfach, wenn junge Leute kommen und frischen Input bringen, weil oft siehst du ja Sachen nicht, wenn du in dem Ding drinsteckst, im System drinsteckst. Und das ist eigentlich immer ganz cool, wenn du einfach mal neue Leute, neue Gesichter hast und mit neuen Ideen.
Genau. Also, ich glaube, da haben wir schon ganz, ganz viele Themen in unserer ersten Podcast-Folge angesprochen.
Ja, wahrscheinlich
angesprochen.
Viel zu viel. Ihr könnt ja mal sagen, was euch davon gefallen hat oder was euch vielleicht auch interessieren würde in der
Wovon
Zukunft.
Wovon ihr vielleicht auch mehr hören wollt.
Genau.
Und ansonsten würden wir natürlich auch gerne in der Zukunft über speziellere Themen wie zum Beispiel Sport, Ernährung,
Longevity. Ist ja gerade ein großes Thema.
Oder gesundheitspolitische Themen halt sprechen und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen.
Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, nicht ganz so in privater Natur, aber ihr könnt natürlich grundsätzlich alle Fragen stellen. Mal sehen, ob wir sie beantworten. Aber
das bleibt uns am Ende selbst überlassen.
Wir sagen es dann einfach nicht, was gefragt wurde. Nein, also wir freuen uns, wenn ihr irgendwie zuhört und Anmerkungen habt. Und
ja. Ansonsten guckt auch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, Praxis Ober.
Ja, und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Und bis dahin, moin moin und servus.
Moin moin und servus.